Stefan Raab macht wieder TV Total. Erst ProSieben, jetzt RTL. Und bald tourt die Show wahrscheinlich durch alle Sender, bis er irgendwann bei Bibel TV landet. Dann kann er wenigstens für bessere Quoten beten. Herzlich willkommen hier bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und gegenüber sitzt mir virtuell Mario Thunert.
Grüß dich, hallo.
Ja, Raab bei Bibel TV, das hätte auch was. Endlich jemand, der für seine Quoten betet. Aber Gott dann so, sorry Bro, ich gucke lieber Markus Lanz.
Das kann sein, ja. Aber Raab hatte gestern schon eine Kutte an. Die sah schon so ein bisschen kirchlich aus in seinem lila Ton. Ich glaube, er hat sich auch schon mal als Papst verkleidet damals, als Protzpapst.
Ja, und damit, ja, haben wir heute drei Folgen von Stefan Raab angeguckt. Die vierte durften wir ausfallen lassen, denn da kommt die Dennis Schröder Show. Und damit wissen wahrscheinlich auch alle jetzt, warum stand da zwei Tage jetzt noch ein Basketballkorb herum. Natürlich ist das nicht die Dennis Schröder Show, sondern die Stefan Raab Show. Aber da ist dann der Stargast Dennis Schröder zu Gast, den man kennt aus Basketball, ein deutscher Basketballer, der in seiner Karriere auch ein bisschen Pech hatte. Da wollen wir aber nicht drauf eingehen. Das machen eher die Leute, die davon Ahnung haben, denn es gibt ja in den USA so ein lustiges Drive-System, dass man irgendwelche Leute Drive tauscht und sonst irgendwas, wo die Spieler gar nicht mitreden können. Wir haben uns 3x15 Minuten Stefan Raab angeguckt. Und ich habe Montag mir extra dafür Zeit genommen, habe es noch live angeguckt und ich fand es erst gut und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, da hat man ja doch ziemlich viel versemmelt, da hat sogar einiges nicht geklappt. Und mir wurde auch von Leuten aus der Branche nahegelegt, ja, du fandest es gut, weil du kommst von minus 20 und bist bei 10% gelandet von 100. Und da frage ich auch mal, Mario, war es denn bei dir genauso?
Bei mir war es so, dass ich ein gemischtes Bild hatte. Also in der ersten Folge hatte ich einige Aspekte, die ich ganz gut fand. Also zum Beispiel die Nationalhymne, die er remastert hat, so im Autotune-Style.
Die fand ich auch gut.
Die fand ich gut, also das habe ich gerne gehört, fand ich eine gelungene Aktion. Ich bin ja auch, ich gucke auch regelmäßiger GZSZ, deswegen hat mich der Einspieler zum Anfang, wo Manny Wilkins, also der charakteristische Sprecher, früher von TV Total, praktisch das nochmal drüber synchronisiert hat und dann so ein bisschen, im Bullshit-Talk praktisch Joe Gerner synchronisiert hat. Also das hat mich auch ganz gut unterhalten. Also das fand ich zwei schöne Aktionen. Dazwischen waren sicherlich wieder ein paar Gags dabei, wo man darüber diskutieren kann, wie flach waren die jetzt. Ja, gut, ich meine, bei TV Total sieht man auch, dass sicherlich nicht jeder Gag zünden kann. Deswegen, das wird auch bei Raab so sein, beziehungsweise ist das auch so bei Raab, dass da auch immer einiges dann über den Jordan geht von den Gaglines, die dann eben nicht so sitzen. Aber gut, das ist dann so. Deswegen fand ich die Auftaktfolge noch ganz gut. Die zweite, die hat mich dann ehrlicherweise weitestgehend gelangweilt. Da weiß ich auch jetzt gerade schon gar nicht mehr so richtig, was da passiert ist. Hilf mir mal auf die Sprünge, weißt du es noch?
Was haben sie denn da gemacht in der zweiten?
Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ist vielleicht auch nicht so ein gutes Zeichen, dass du es nicht mehr
wissen. Dann kam Elton rein, hat eine Wurst gegessen. Ach so, er war unterwegs mit dem, dass er was bestellt hat. Und das war sogar ganz lustig. Wo er dann bei Burger King war und hat gesagt, er möchte eine Sauce Hollandaise haben.
Das hatten wir uns auch schon mal drüber ausgetauscht, als wir telefoniert haben. Das hatte mich so ein bisschen an Professor Haye erinnert. Das war eine alte 1Live-Rubrik damals im Radio noch. Bevor Raab dann im Fernsehen richtig durchgestartet ist, hatte er diese Rubrik bei 1Live. Und ich glaube, das war dann immer vormittags oder zur Mittagszeit, wo Raab dann so Einspieler hatte, die meistens nur so zwischen, ich glaube, einer halben Minute und anderthalb Minuten gingen. Da hat er dann zum Beispiel bei den KVB, bei den Kölner Verkehrsbetrieben angerufen, ja, und wollte irgendwie ein Fensterplatz im Speisewagen der S-Bahn wollte er reservieren lassen, um mit seiner Frau dann zu fahren, und hat dann gefragt, ob er sich irgendwie impfen lassen muss. Also praktisch Leute in einem Smalltalk irgendwie zu crashen und sie irgendwie mit Zusammenhängen zu konfrontieren, die eigentlich total konfus sind, um die so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ne? Und so ein bisschen Chaos zu stiften. Das war ja so ein bisschen diese Anarchie, die Raab dann so in den späten 90er Jahren irgendwie so auf seine ganz eigene Art und Weise reingebracht hat. Und da hat es mich tatsächlich, als er dann an diesem Drive-In-Schalter bei Burger King stand, so ein bisschen daran erinnert, ja. Also das war so ein bisschen so wie so ein Anruf, nur dass es halt über einen Lautsprecher vermittelt war.
Ja, bei mir war das andersrum. Ich wurde da an seine TV-Total-Aktion erinnert, die er ja vor gut 25 Jahren gedreht hat, die sehr lustig war. Aber es war viel zu kurz, und zum Beispiel, was gar nicht funktioniert hat.
Bisschen zu kurz, ja.
Was überhaupt nicht funktioniert hat, war, als er in der Waschanlage war.
Ja, da ist er einfach durchgefahren, ne? Da gab es dann sozusagen kein Material. Ja, gut, ich hätte mir auch vorstellen können, dass man tatsächlich die Situation am Drive-In-Schalter noch ein bisschen mehr ausgereizt hätte und das Ganze vielleicht dann noch mehr auf die Spitze getrieben hätte.
Oder dann, auch noch zu Subway oder was es nicht noch alles gibt.
Ja, also man hätte da noch mal so ein bisschen Rabatz machen können, sicherlich, ja klar. Gut, man ist auch immer darauf angewiesen, dass die dann die Drehgenehmigung geben, ne? Denke ich mal, bei Burger King dann vielleicht waren sie bei Subway und sie durften es nicht ausschreiben, weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ja, gut, aber letztendlich schon eine Aktion, die generell Potenzial hat. Ja, gestrige Ausgabe, weiß ich nicht, wie es dir ging, fand ich überflüssig. Also,
warum hat Stefan Raab eigentlich ein Problem damit, das Wort Penis zu sagen?
Ich weiß es nicht.
Also wirklich wie ein kleines Problem damit? Kind. Als ob ich jetzt irgendwie bei einem 14-Jährigen auf Hausbesuch wäre, der uns irgendwelche lustige Penisvideos zeigen möchte, sich aber selber nicht traut, das Wort Penis in den Mund zu nehmen.
Und, ich weiß es nicht, vielleicht hat er noch ein Trauma vom Puller von Dubinsky. I don't know. Das scheint noch ein etwas, das scheint noch etwas zu sein, was er bewältigen muss. Gut, es gab viel Kritik. Muss man sagen.
Ja, lass uns auch auf die Penisausgabe eingehen. Da wurde dann.
Ah, oh ja, gerne, wenn du möchtest.
Da wurde dann das Nackt-Fußballspielen gezeigt. Was da zum Beispiel war, wenn die Zuschauer mal im Publikum etwas schlagfertig sind, kann Raab überhaupt nicht schlagfertig zurückantworten irgendwie. Du kannst ja hier mal einen angezogenen Flitzer machen, statt da einfach mal zu sagen: Ja, bin ich dabei, komme ich, mache ich einen Film drüber. Da kommt immer nur: Ja. Oder diese ewige Umkleidungsaktion, als würde Stefan Raab sich im deutschen Fernsehen nackig ausziehen. Also der Witz hat auch schon so einen Bart.
Ja, wie gesagt, ich fand die gestrige Ausgabe für mich war die ziemlich wasting. Was meintest du jetzt, welche Situation meintest du jetzt konkret, wo Raab hätte schlagfertiger reagieren können oder sollen?
Ja, also zum Interview zu den Leuten, die in den Nacktfußball-Typen gegangen ist und damit gesprochen hat. Und da hieß es, komm doch auch vorbei, kannst ja mitspielen bei den Angezogenen oder du machst einen angezogenen Flitzer, so als Gag über den Platz.
Okay, und da hat er dann nicht mehr gekontert irgendwas,
da
oder?
Da hat er nicht mehr gekontert, das war dann zu schlagfertig für ihn.
Ja, gut. Ja, gut, wie gesagt, ich würde dann nochmal auf die Kritik.
Die Live-Situation wollte er. Er hätte das Ganze auch aufgezeichnet senden können, dann hätte er vielleicht mal 2 Minuten durchatmen können und sagen, komm, wir machen den Gag nochmal. Das ist scheinbar so gewollt, dass man sich da live gibt. Man hat ja auch dann diese unsinnige, Kommentierungsaktion gemacht, wo ich mich dann auch so frage, der Mann hat 2 Millionen Abonnenten. 10.000 Kommentare sind doch nichts. Vor allem, wenn es hieß, jeder darf einfach 10-mal kommentieren, Dann schreibt halt jeder irgendwie fünfmal, ja, geil, super, geil, ja, jetzt gleich. Drunter.
Ich glaube, wir sind insofern einig, dass das jetzt keine Aktion war, wo wir uns sagen, dass das die Zukunft der Stefan Raab Show bestreiten sollte. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns einig, wenn das Aktionen sein sollten, mit denen er zukünftige Ausgaben bestreitet, dann wird es nichts. Über andere Sachen, die vielleicht mehr Potenzial haben, kann man eher darüber reden, haben wir ja auch jetzt gemacht.
Und da komme ich nochmal auf den Dienstag zurück, denn da ging es ja, wir hatten es erst vergessen, aber um das Sommerhaus der Stars, da hatte man auch wieder so einen Penis-Einspieler.
Ja.
Und was ich bei der Sendung ganz furchtbar finde, ist, dass man immer auf die Bilder und Screenshots zum Beispiel von Instagram eingeht, dass man sich überhaupt keine Mühe macht, das als Redaktion vielleicht zu nehmen und in groß auf einer Breitbildwand anzuzeigen. Du siehst es halt immer in Deutschland oder auf deinem Fernseher recht bescheiden. Du siehst es halt mit schwarzem Rand und in kleiner Schrift.
Ja, also, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, war jetzt nichts, was mich irgendwie großartig noch beschäftigt hatte. Das, was ich mich zum Beispiel gefragt habe, war, ob jetzt nächste Woche tatsächlich auch wieder live on air geht, weil die Ankündigung in seiner gestrigen Verabschiedung, in seiner Abmoderation, hätte man dahingehend interpretieren können, weil er irgendwie meinte, ab nächsten Mittwoch dann, und er hat dann auch in dem Kontext das Wort live fallen lassen, weiß ich jetzt nicht, ob das Entschuldigung, noch in Bezug auf die dieswöchigen Folgen war oder ob er das nicht so meinte, aber ich habe da mal auf die Ticketseite geguckt, da steht immer noch drauf, dass es die Aufzeichnung nächste Woche um 18 Uhr geben soll. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt dann doch noch irgendwie was anderes draus folgt oder nicht, ja. Also
was soll denn da anderes draus folgen? Also du siehst ja auch, dass es
dass er live vielleicht auch wieder weiter auf Sendung geht, das könnte ja theoretisch sein.
Zum Start dieser Aufzeichnung jetzt hier steht Beginn 20 Uhr und für die nächsten Wochen steht 18 Uhr, also wird es nicht laufen.
Genau, ja. Das meine ich ja.
Achso.
Dass da 18 Uhr steht und live, aber Raab gestern irgendwie was von live gesprochen hat im Kontext mit der nächsten Woche. Ich aber nicht weiß, ob ich das ja richtig interpretiert habe. Ja, das wollte ich nur.
Das wollte ich auch vielleicht zu sagen, dass viele Folgen seines TV-Totals wurden ja früher am Montag und Dienstag ausgestrahlt, auch wenn die Sendung von Montag bis Freitag lief, also produziert. Warum will das eigentlich Stefan Raab machen? Ich meine, er hat doch eigentlich bei TV Total irgendwie 10 Jahre lang gezeigt, dass er irgendwie keinen Bock drauf hat.
Warum er die aktuelle Sendung machen will, meinst du jetzt?
Die Stefan
Raab. Also ob er jetzt wieder was Ähnliches machen will wie TV Total, meinst du?
Ja, es sieht ja aus wie TV Total. Es riecht wie TV Total und
Ja, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, das, was ich mir vielleicht erklären könnte, ist, dadurch, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit hat, hat man natürlich auch so ein gewisses Standing im Programm, ne? Also ich sage jetzt mal so, Late-Nights-Hosts, also gerade auch in den USA, haben ja schon ein gewisses Standing, auch wenn man mal hierzulande guckt, Böhmermann und Olli Welke, die haben ja schon ein gewisses Ansehen. Also ich glaube, das ist eine Position, wenn man die eben auch regelmäßig bekleidet, wirklich jede Woche da auf Sendung geht, hat man natürlich eine gewisse Präsenz, die allein dann praktisch schon vielleicht eine Rampe geben kann, um eben regelmäßig in der Theorie von sich reden zu machen. Ich weiß es nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er, ob es da irgendwie auch Beef gab mit Puffpuff bei TV Total und er da jetzt sich irgendwie in der Öffentlichkeit auch gegen Puffpuff sozusagen profilieren will oder beweisen will und zeigen will, dass er praktisch die erfolgreichere, in Anführungsstrichen, Late Night macht. Ich weiß es nicht. Also so richtig kann ich es auch nicht durchschauen, aber irgendwie scheint es da eine Motivation bei Raab zu geben, das sich darauf zu fokussieren, ne? Weil er scheint darauf fokussiert zu sein, weil sie verwenden sehr viel Energie darauf, ne, auf diesen Abnutzungskampf auch mit TV Total.
Ja, und was das Konfuse ist, statt sich höhere Ziele zu suchen, wie du gerade eben gesagt hast, Heute-Show mit Oliver Welke oder Böhmermann, ZDF-Magazin, die ja deutlich bessere Einschaltquoten haben, sucht er sich TV Total, das deutlich schwächer läuft, einen prominenteren Sendeplatz hat, statt, und wo wir auch sagen, ja, bei TV Total, das sind schon manche Witz ja echt flach, aber ich meine, gut, sie machen halt 60 Minuten Stand-up bei TV Total. Und wenn wir in die USA gucken, da wurde jetzt zuletzt Jimmy Kimmel aus dem Programm genommen, weil er ein bisschen viel zu bissig war für die amerikanische Late-Night-Satire. Da gibt es eben die bissigen Kommentatoren, die jetzt auch bei CBS gekündigt wurden. Zum anderen, die Tonight Show mit Jimmy Fallon ist halt einfach Show, Show, Show. Und ich glaube, dass das, was Stefan Raab da auffährt, aber auch, muss man sagen, Puff Puff, das ist beides jetzt nicht so bestechend gut, dass das mehr als 1,5 Millionen Zuschauer hat und dass die Leute tatsächlich darüber reden. Deshalb, wenn man irgendwie Talk of the Town sein will, dann muss man die Heute-Show sein. Oder wenn man bissig und ein streitbarer Künstler, wie es Stefan Raab früher war, da hat man ihn gehasst oder geliebt. Und das ist heute Jan Böhmermann.
Sicherlich. Ich glaube aber, dass man die Sachen nicht ganz miteinander vergleichen kann. Also TV Total, muss man eigentlich schon eingestehen, ist grundsätzlich, denke ich, schon eine erfolgreiche Produktion. Da gibt es bessere Ausgaben, da gibt es schlechtere Ausgaben. Grundsätzlich hat TV Total und auch dann eben Raab mit seinen Shows eben eher tendenziell, glaube ich, ein bisschen jüngeres Publikum, auch als die Heute-Show, weil die bedienen natürlich sozusagen Entertainment, also beziehen sich dann zum Beispiel auf Reality-TV, was ja auch tendenziell eher eine jüngere Zielgruppe für sich bezieht. Und die Heute-Show deckt natürlich das Politische ab. Und im Politischen, glaube ich, mit der Thematik an sich, bist du eher anschlussfähig auch beim Gesamtpublikum, also auch bei den über 50-Jährigen, bei den über 60-Jährigen.
Ja, aber da muss ich dich leider gerade nochmal bremsen. Also die Heute-Show zieht Raab auf 22.30 Uhr trotzdem und auch TV Total bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Also da müssen wir
das ja klar sicher lassen.
Also scheinbar ist doch das...
Ich habe ja nicht gesagt, dass das nicht erfolgreicher ist. Das gestehe ich ja zu und da stimme ich dir ja auch zu, dass es definitiv erfolgreicher ist und dass Heute-Show sicherlich auch wahrscheinlich irgendwie noch mehr von sich reden macht. Aber deswegen, klar, reichen da TV Total und Raab nicht dran. Aber trotzdem, glaube ich, kann man TV Total zugestehen, dass es an vielen Terminen dann doch ganz gute Quoten für ProSieben einfährt. Ne? Also
Kann man doch wirklich so sagen, aber es ist halt nicht so Talk of the Town wie Heute-Show, ZDF-Magazin.
Ja, oder hängt auch immer wieder von den Aktionen ab, ne?
Ja. Oder auch teilweise von den Fernsehsendungen im Ersten. Also Stefan Raab könnte ja auch eine Art Reschke-Fernsehen machen oder ein Sträter oder er könnte auch teilweise einfach nur Comedians auftreten lassen, wie es ja, wie heißt er? Am Donnerstagabend im Ersten.
Dieter Nuhr.
Dieter Nuhr, genau. Das wäre ja auch möglich.
Aber da gibt es so viele Sendungen von. Also ich glaube, da sieht er jetzt
nicht. Also Kabarett gibt es nicht. Es gibt Comedy-Shows, sowas wie Quatsch.
Ja, es gibt aber zig Shows, wo irgendwie halt jemand steht, ein Einleitungs-Stand-up macht und dann irgendwie noch 4, 5 andere Leute dann irgendwie nacheinander auftreten. Da gibt es ziemlich viele Sendungen von im deutschen Fernsehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie eine Lücke ist, die Raab für sich sieht.
Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Wir haben viele Sendungen, wo die reinen Comedians drin sitzen, aber wo die Kabarettleute drin sitzen, ist eher weniger.
Ja, aber Raab ist für mich kein Kabarett. Also ich glaube, wenn man sich halt Raab anguckt, dann war das immer Kindergeburtstag, dann war das immer, der kommt aus dem Quatsch, ne? Das ist ein Quatschmacher. Ich glaube, das wäre auch Quatschmacher, so eine Umschreibung, die er für sich selbst unterschreiben würde.
Ja,
glaube ich zumindest. Deswegen.
Bis er dann das ZDF-Magazin gestartet hat.
Ja, also ja, schon. Also Böhmermann war auch hat auch Quatsch abgedeckt, aber war für mich halt auch jemand, der tendenziell auch schon immer eher so in die Richtung Satire zumindest das auch mitbedient. Also der hatte für mich Böhmermann von Anfang an irgendwie ein bisschen anderen Touch als Raab. Also, ja. Grundsätzlich, vielleicht nochmal abschließend in die Richtung zu Raab, würde ich jetzt erstmal sagen, also wie gesagt, es gab sehr viel Kritik. Ich hatte das Gefühl, es stürzten sich direkt nach der ersten Ausgabe sehr viele wieder wie die Geier auf das Aas, auf die ganze Geschichte. Um sozusagen den monsunartigen Abgesang auf Raab weiterzuführen und einzuläuten und den Untergang des Abendlandes heraufzubeschwören, sehe ich jetzt so momentan noch nicht. Jetzt muss man dem Ganzen auch erstmal ein paar Episoden geben, sage ich schon. Ja, also er hat jetzt.
Und wir beide haben uns da auch dagegen entschieden, da eine Kritik vorab zu machen.
Genau, ja, genau. Genau, wir haben einen Beitrag veröffentlicht bei Quotenmeter.
Was passiert ist, genau. Wir wollen jetzt auch gar nicht eine Dreiviertelstunde noch weiterreden, sondern wir reden über ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, die Höhle der Löwen. Aber erstmal sag du abschließend ein Wort dazu oder einen Satz zu.
Ach so, nein, ich wollte nur sagen, wir haben ja einen Beitrag gemacht bei Quotenmeter und haben da sozusagen den Ist-Zustand erstmal beschrieben. Also grundsätzlich wusste man ja nicht so recht, was passiert in der ersten Ausgabe. Und was jetzt zumindest mal gewahr wurde, ist, dass eben ein leicht modifiziertes Studio da ist, wo eben das ganze Late-Night-Setting und das ganze Interieur, was eben zu einer Late-Night-Show gehört, mehr ins Zentrum gerückt wurde, sodass man eben davon ausgehen kann, dass das Ganze eben halt auf den Late-Night-Aspekt, also sozusagen den ersten Teil von der bisherigen Du gewinnst hier nicht die Millionen-Sendung, darauf beschränkt wird und darauf zugeschnitten wird bei einer kürzeren Sendezeit. Das haben wir gemacht, um sozusagen da zu untermauern, auf das scheint es jetzt definitiv hinauszulaufen. Und deswegen, ja, werden wir eine größere inhaltliche Kritik sicherlich dann nochmal machen, wenn die Sendung jetzt mal 4-5 Wochen lief oder so.
Genau. Also, genau. Höhle der Löwen. Ich bin total Höhle der Löwen, begeistert, ja, denn Frank Thelen ist zurück.
Ja.
Und das gibt der Sendung endlich mal wieder ein bisschen Würze. Denn mich hat in den letzten Staffeln immer so aufgeregt, dass da viele Investoren wie Judith Williams, die ich zwar mag, aber auch Dagmar Wöll, die ich auch mag, die dann aber immer so Sachen sagen, ja, das ist ja ganz schön, aber ich glaube, ich sehe mich da jetzt in dem Bereich nicht so als als strategische Investorin. Und deswegen bin ich leider raus. Und Frank Thelen sagt, das ist ein scheiß Produkt, das kann man nachmachen. Was will ich damit? Oder du hast Leute betrogen, indem du eine Kickstarter-Kampagne angekündigt hast, um das dann auch gleich wieder abzubrechen.
Genau. Also, und dann ich kommt weiß
so
nicht,
ein Nachsatz wie so ein, du bist ein Betrüger, ich will mit dir nicht zusammenarbeiten.
Ich glaube, so hart hat das jetzt auch nicht formuliert, aber er hat das natürlich schon, also er hat das moralisch natürlich in Zweifel gezogen, total. Und denke ich auch berechtigterweise. Und ich will der Wörl da jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber die wirkt auch halt auf mich teilweise so ein bisschen so wie die Mutti da unter den Juroren. Und dass sie dann, wie du schon sagst, immer Formulierungen wählt, die niemanden verletzen, die so ein bisschen handsam sind und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt die Höhle der Löwen in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgt. Unter anderem auch deshalb, weil ich irgendwie so fand, dass so ein bisschen diese Schärfe da mit der Zeit so rausgegangen ist. Und ich habe mir jetzt die erste Folge angeguckt mit der Rückkehr von Frank Thelen und muss da auch feststellen, dass mir das ziemlich gut gefallen hat und ich es auch gut fand, dass er da wieder so ein bisschen Konflikt mit reingebracht hat, ne? Also,
ja, und auch muss man sagen, er ist nicht nur einer, der Konflikt mit reinbringt, sondern statt ewig rumzulabern, sagt er auch, selbst wenn er ausgeschieden ist, moderiert er das Ganze und sagt so, Leute, wir müssen jetzt mal hier weitermachen.
That's the point.
Was jetzt? Genau.
Genau, absolut. Und Frank Thelen ist eben jemand, also gut, politisch und so muss man nicht mit dem einer Meinung sein, kann man sich sicherlich auch in anderen Gefilden als der befinden. Aber ganz grundsätzlich, so von seinem Auftreten, kann man ihm definitiv zugestehen, dass er eine gewisse Eloquenz hat. Ne? Glaube ich, eine gewisse Eloquenz, sich gut auszudrücken weiß und sich selbst auch gut zu verkaufen weiß. Und das bringt natürlich eine gewisse Fallhöhe dann eben halt auch mit sich. Ne? Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er hat so ein bisschen die Fähigkeit, ja, die Situation dann auch zu rahmen und der so ein bisschen fast schon so was Moderatives zu geben. Und
ja, und was ich halt finde, dass er halt ein gewisses Selbstbewusstsein hat und sagt zum Beispiel,
genau, ja, klar,
wenn die mit Gegenangeboten kommen, so von wegen, können wir statt 25% 10% machen? Dann sagt er, nö, mach ich nicht, das könnte gehen. Und es ist auch immer wieder lustig bei dieser Sendung, weil da wird immer um Prozente geschachert, um 2-3%, und die riskieren immer, dass der Löwe dann einfach Nein sagen könnte. Und da denke ich mir immer, Leute, wieso wollt ihr lieber 100% von nichts haben, und das ist ja bei vielen so, statt vielleicht nur 30% von Millionen?
Ja, sicherlich, ja. Ja, aber was mir nochmal sehr gut gefallen hat, also du hast diese eine Situation ja eben skizziert, dass Thelen natürlich auch so eine gewisse Strenge mitbringt, ne? Das ist ja auch schon mal wieder so eine dramaturgische Konstellation, über die wir häufiger im Podcast schon mal gesprochen haben, auch zum Beispiel mal im Zusammenhang mit Martin Rütter beim Hundeprofi oder auch zum Beispiel mit Michael Manusakis bei Morlock Motors, dass natürlich auch Thelen so ein bisschen so was Oberlehrerhaftes vielleicht wiederum auch hat, ne? Und deswegen bekommt natürlich dann diese Pitches auch so ein bisschen den Charakter von irgendwie so einer Prüfung. Also die treten dort auf, müssen dort abliefern, halten praktisch einen Vortrag, und der Lehrer Ralf Thelen beurteilt dann, ob dieser Vortrag gut und überzeugend war oder eben nicht. Und ob das, was inhaltlich sozusagen dargeboten wurde, ob das jetzt valide für ihn ist oder eben nicht. Und genauso dieser Prüfungscharakter, das heißt, du guckst dir etwas an, für dich als Zuschauer bewertest du das für dich, wie fandest du das? Und dann kommt praktisch das Urteil von Ralf Thelen, und der sagt dann praktisch, ob du den Zuschlag erhältst oder nicht. Das bekommt natürlich nochmal so eine ganz, das bekommt so was Konfrontatives eben, ne? Und irgendwie so ein Entscheidungsmoment zieht sich da zusammen. Und wenn da einfach eine gewisse Strenge vorhanden ist, dann fühlt sich das natürlich intensiver an und bekommt so was, wie schon gesagt, so was Konfrontatives. Und deswegen glaube ich, tut das der Sendung definitiv gut, weil ich so in den letzten Staffeln den Eindruck hatte, dass es doch sehr weichlich geworden ist und auch so, dass eigentlich theoretisch fast jeder Pitch dann irgendwie vom Ralf Dümmel, also dann irgendwann aufgekauft worden wäre, ja, und dann hast du natürlich so eigentlich gar nicht mehr diese Fallhöhe, wo du dann denkst, kriegen sie jetzt einen Deal oder nicht, weil du hattest teilweise so immer wieder den Eindruck, ja gut, wenn alle anderen Nein sagen, Ralf Dümmel wird sich schon erbarmen und dann doch nochmal den Deal machen, also deswegen glaube ich, ist es gut, wenn nicht so viele Deals zustande kommen, für die Spannung zumindest, also.
Ja, und man muss auch sagen, mit Frank Thelen hat man auch wieder ein paar mehr Tech-Startups mit reingeholt, die gut für die Sendung waren. Weil das war in den letzten Staffeln auch teilweise ein paar Produkte, die mir da so gar nicht gefallen haben. Übrigens, da war zum Beispiel ein Technik-Produkt drin, da ging es um so eine App, die können sich Paare, wie du und ich, wenn wir eins wären. Und wenn ich dann sage, könnte ich dann eintragen, okay, du kaufst ein und ich wasche dafür die Wäsche. Oder ich nehme den Müll mit runter und du kehrst vielleicht das Treppenhaus.
Also ein Haushaltsplaner?
Nee, so eine Partnerschafts-App. Für 120 Euro im Monat. Das war letzte Staffel mit dabei.
Aber das ist doch letztendlich dazu da, so wie ich es jetzt verstanden habe, um sich gegenseitig abzustimmen, oder?
Ja, es geht dafür darum, eigentlich ging es den zwei Gründerinnen, die auch nur wieder staatliches Geld bekommen haben, darum, dass die Frau weniger Care-Arbeit leisten muss und der Mann mehr Care-Arbeit.
Ja, okay. Und da war, aber was sollte jetzt die App konkret leisten?
Ja, dass du dich, das ist ja eben genau das Ding, dass du halt einträgst, dass du das machst oder dass du das nicht machst. Und da war, ich glaube, okay, Nils Klagau oder ich glaube, Nils Klagau war da ziemlich auch, oder Tilman Schulz. Tilman Schulz hat nämlich gesagt, er hat keinen Bock auf Hausarbeit.
Hat er nicht, okay.
Der geht morgens um 5, geht er zur Arbeit und kommt abends zurück, hat auf Hausarbeit.
Und dann ist das Essen auf dem Tisch.
Dann ist das Essen auf dem Tisch, genau. Und Er hat aber jetzt nicht gesagt, ob er halt eine Haushälterin hat oder ob das mit seiner Frau abgesprochen ist. Aber die Investoren haben dann halt auch irgendwie, also ich wusste gar nicht, kannst du in diese App eigentlich überall reinschreiben, mach die Haushälterin oder mach den Haushälter. Aber das war so der Inbegriff von einer Quatsch-App. Weil diese App hatte, dass man damit da hingegangen ist, diese App hatte irgend nichts, was du nicht selber programmieren kannst, kein großes Geheimnis.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Manche Leute nennen sowas Kalender.
Ja, Kalender. Oder einfach, wenn man in einer Beziehung ist mit so jemandem, dann muss ich auch sagen, habt ihr ein Riesenproblem, wenn ihr für sowas eine App braucht.
Miteinander reden. Oh miteinander nein, reden.
Also, einmal so Dinge klar machen. Ich habe schon von Leuten gehört, also wirklich auch so Ratgeber in so Zeitschriften wie der Süddeutschen oder so, die sagen zum Beispiel auch in längeren Interviews einfach mal, man muss in einer Beziehung, wenn es richtig losgeht, einfach mal die Fakten auf den Tisch bringen und so Sachen entscheiden und nicht irgendwie darüber zu diskutieren, bringe ich jetzt heute den Müll runter oder du bringst den Müll runter, einfach zu sagen, wenn der Mülleimer voll ist, dann trägt man den Mülleimer runter. Ich zum Beispiel lebe seit Jahren allein, seit 15 Jahren, ja. Wenn ich nicht koche, ja, weißt du, was es dann bei mir zu essen gibt?
Nichts.
Ja, genau. Deswegen stellt sich
ja, die und für Frage dich trägt auch keiner den Müll runter. Das heißt, dann ist für dich die Entscheidung entweder ich tue es oder ich werde zum Messi. Also, ja.
Nein, aber das war so zum Beispiel so eine Quatsch-App und ich möchte nicht mehr, dass solche Apps kommen. Aber ich muss aber auch sagen, ich habe auch ein bisschen die Folge gefeiert. Weil ich saß,
aber macht es nicht,
ich saß da auf der Couch und habe gesagt, ne.
Macht es nicht so ein bisschen auch den Reiz aus, dass es potenziell auch passieren kann, dass da eben Leute hinkommen, mit die da ihr Produkt für eine richtig tolle Idee halten und dann eben praktisch die Löwen dann vielleicht dann auch manchmal so Illusionen dann eben kaputt machen, weil sie den Spiegel vorhalten und irgendwie dann sagen, nö. Finde ich jetzt ehrlicherweise nicht so, dass das eine gute Idee ist. Bringt das nicht auch gerade so ein bisschen eben halt so dieses Potenzial des Scheiterns auch gerade so ein bisschen Würze damit rein?
Das war sogar umgekehrt in den ersten Staffeln. Da saß ich vorm Fernseher und habe mir gesagt, für den Scheiß gibt keiner Geld aus.
Ja.
Und dann haben die Leute dafür Geld ausgegeben. Und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Care-App dazu. Da ging es dann darum, dann hat man das denen so verkauft, dass man ja beispielsweise dass dann Frauen zum Beispiel diese App benutzen könnten mit ihrem Partner, damit sie von halbtags wieder volltags arbeiten können. Und das könnte man ja bei Benefits bei großen Konzernen mit dazugeben.
Okay, ich verstehe, ich muss ganz
Dann sind die Frauen, dann kauft halt Siemens 100.000 Abonnenten, dann kauft halt irgendwie VW vielleicht 30.000 Abonnenten und dann kauft halt noch SAP 20.000 Abonnenten und schon hat die App dann vielleicht, und so kommen die dann auf Bewertungen von 6, 7, ich weiß es nicht mehr, Millionen. Und dann hört sich das verlockend an und du denkst ja eigentlich, oh Mann, wieso diskutiert ihr über so eine Scheiße eigentlich rum?
Mich erschließt sich immer noch nicht so ganz der USP dieser App, aber gut. Haben die denn jetzt letztendlich darin investiert oder nicht?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her. Ich habe die Folge vor anderthalb Jahren gesehen, glaube ich.
Ja. Was ich in der ersten Folge ganz gut fand, es gab dann ja zum Beispiel, das war auch einen Business Case, sagen die ja immer, ja, der auch mit einer App arbeitet, und zwar eine App, die Daten ermittelt von Pflanzen, also die praktisch die misst, was für ein
auch so ein Quatsch, niemand interessiert sich dafür.
Ja, ich weiß nicht, hast du keine Pflanzen? Hast du keinen Gummibaum?
Doch, aber dann haben die so weiter Zeug erzählt, dass du dir gedacht hast, boah, das hört sich da doch interessant an.
Genau, ja. Auf jeden Fall ging es da ja darum, die Bedürfnisse von bestimmten Pflanzengattungen zu ermitteln, damit man sich praktisch dann perfekt auf die einstellen kann, um die möglichst lange am Leben zu halten, diese Pflanzen. Und dann kam es ja tatsächlich zu so einer Art richtige, so ein bisschen so ein Bitchfight, ne, zwischen Frank Thelen und Jana Ensthaler, heißt sie, glaube ich. Die haben sich ja dann richtig zerfetzt so ein bisschen, ne, weil irgendwie Frank dann irgendwie meinte, ja, ich weiß ja noch richtig, wie das alles funktioniert, weil ich bin selbst irgendwie noch so an der Werkbank, so im übertragenen Sinne. Und dann hat die Jana natürlich gekontert, dass sie selbst irgendwie eigentlich viel näher dran wäre als Frank. Und dann sagte Frank, hey, was unterstellst du mich hier jetzt gerade? Ich habe doch auch jetzt vor so und so langer Zeit erst noch ein Unternehmen irgendwie gegründet und habe da selbst alles programmiert und so. Also die haben sich da tatsächlich, die haben sich nichts geschenkt. Also ja, muss man sagen, fand ich hoch unterhaltsam und weiß jetzt nicht, ob sie gerade in der ersten Folge von Höhle der Löwen so Sachen reingenommen haben, fast schon die besten Sachen, die passiert sind, um die Leute weiter bei der Stange zu halten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, das wirst du dann beurteilen können, ob dann in den nächsten Wochen, in den weiteren Folgen der neuen Staffel ach, diese Schlagzahl gehalten werden konnte oder kommen noch super
da
Sachen.
Da kommt wirklich ein okay. Investorenteam, die hauen Buzzwords raus, die erschlagen dich mit Buzzwords, damit du nicht nachfragst, reden um den heißen Brei herum. Und dann stellt sich heraus, das Ganze ist eine Luftnummer.
Okay, das heißt, wir können durchaus eine Million vielleicht.
Bewertung.
Ja, das heißt, wir können durchaus mit dem Fazit gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern verbleiben, dass vielleicht auch Leute, die vielleicht so ein bisschen auch aus einer ähnlichen Konstellation kommen wie wir beide, die zuletzt nicht mehr so den Bock auf das Format hatten, teilweise. Vielleicht auch jetzt mit der aktuellen Staffel, mit der Rückkehr von Frank Thelen nochmal vielleicht mal wieder einsteigen könnten, weil das Ganze doch wieder ein bisschen Auftrieb erhalten hat. Also
definitiv ist das wieder ein Einschaltgrund, okay. Muss man sagen.
Ja. Ja. Darf ich noch ein, zwei Worte über Kreumann verlieren? Das war tatsächlich auch was.
Ja, aber ich glaube, so viel gibt es da gar nicht so viel zu erzählen, weil wir haben
so viel gibt es da leider nicht zu erzählen.
Wir haben da auch eine aber wir können, stark übereinschneidende Meinung.
Genau, ich glaube, da waren wir uns auch ziemlich einig, genau, und groß analysieren brauchen wir das jetzt nicht, weil so viel gibt es tatsächlich auch nicht her, aber wir können ja zumindest mal ein, zwei Sätze darüber verlieren, wieder mal, ob es das lohnt, sich das anzugucken oder nicht. Kurz zur Einleitung, es gab ja ein Special von Kreumann, die jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren keine aktuelle Staffel mehr mit ihrer Sendung hatte und sich jetzt zurückgemeldet hat, kürzlich, mit einer Spezialsendung von mehreren Folgen mit Bezug zum Reality-TV. Also Maren Kreumann wollte sich praktisch in ihrer Rolle, wo sie sich, glaube ich, selbst spielt, ja, so ein bisschen auf einem Weg begeben, um vielleicht auszuloten, ob sie Reality-TV-Star werden könnte. Und ging dazu zu einer Beraterin und praktisch in eine Art Seminar mit Natascha Ochsenknecht. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend, weil ich mir davon versprochen hatte, dass da eben ja, sozusagen diese Mechanismen, die hinter der Reality-Branche stehen, ja so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, dekonstruiert werden, beziehungsweise die so ein bisschen sichtbar gemacht werden, ne? Und genau. Das hatte ich mir davon erwartet und wurde dann aber enttäuscht, weil ich feststellen musste, dass diese Passagen, also diese Gesprächspassagen mit Kreumann und Natascha Ochsenknecht tatsächlich ziemlich wenig Screentime ausmachen und das Ganze ständig unterbrochen wird von irgendwelchen anderen Sketchen und mit ganz anderen Szenarien, wo dann Kreumann irgendwie ein Pirat spielt auf einem Schiff oder irgendwie jemanden im Friseursalon. Und deswegen war das für mich leider ein ziemlich frustrierendes Sehereignis, weil ich überhaupt nicht übereins gekommen bin mit meiner Erwartungshaltung, die ich an diese Sendung hatte.
Ja, weil auch die Einspielfilme ja überhaupt nichts damit zu tun hatten.
Genau,
Mit Reality und auch teilweise die Witze halt echt auch teilweise auch nicht funktioniert haben.
Ja, über die Witze kann man dann auch nochmal gesondert diskutieren. Grundsätzlich muss ich sagen, war das Ganze einfach für mich zum größten Teil eine thematische Verfehlung, weil diese Staffel auch damit aufwartet mit dem offiziellen Untertitel Road to Reality. Und wie gesagt, es wird sehr viel anderes gemacht und praktisch dann das, was eigentlich wirklich dieses Road to Reality ist, sind eigentlich nur so kleine Schnipsel, die dann dazwischen gespielt werden und weniger Sendezeit haben als die anderen Sachen. Also da passt für mich die Gewichtung überhaupt nicht. Und ich glaube, da haben sie der Grundprämisse leider einfach zu wenig zugetraut, beziehungsweise hatten wirklich zu wenig echte Ideen in dem Zusammenhang. Also da gibt es wirklich durchaus gelungene Passagen, wo dann auch, finde ich, Natascha Ochsenknecht durchaus eine schöne Performance hat und irgendwie selbstironisch auftritt und so. Und teilweise Dialoge dann auch durchaus gelungen sind. Aber man hatte das Ganze doch wirklich in, wenn man davon drei Folgen gemacht hätte oder so, oder vielleicht sogar auch nur eine Folge, ja, vielleicht hat man auch irgendwie das überschätzt, dass das gar nicht über so viele Folgen trägt und musste das dann sozusagen so zersplittern. Und vielleicht hätte man doch umschwenken sollen und sagen sollen, man macht eine Spezialfolge davon, fokussiert sich dann aber auch inhaltlich wirklich rein da drauf und versucht da irgendwie zwei Szenarien zu entwickeln, zwischen denen dann hin und her schneidet und hätte das vielleicht funktionieren können. Ich glaube, dann hätte das Potenzial gehabt, eine schöne Geschichte zu werden. So muss ich leider sagen. Wenn ich da einen Ratschlag geben würde oder eine Empfehlung, würde ich eher sagen, lohnt es sich das nicht großartig, das zu gucken, leider.
Ja, aber guckt halt mal die ersten 10 Minuten rein und dann vielleicht seid ihr
ja
so genauso enttäuscht.
Kann man theoretisch machen.
Ihr müsst euch nicht alle 4 Folgen angucken. Ja,
damit nee, ich habe dann auch abgebrochen, leider, ja.
Am Ende unserer Sendung und werden uns nächste Woche vielleicht über die große Stefan-Raab-Show unterhalten. Jetzt war es ja bloß die kleine Stefan-Raab-Show, die große Löwenshow und das kleine Kräumannchen. Und hier im Programm geht es jetzt mit dem weiter, was ihr zuletzt gehört habt. Und damit ihr nicht so erschreckt wie ich, verabschiede ich mich, weil ich habe letztens unseren Podcast angehört beim Autofahren. Ich habe einen anderen Podcast angehört und dann kam nämlich unser Podcast und da kam nämlich Herr Riedner bitte zur Kasse. Und da dachte ich, Mario ist jetzt da? Was? Ja, deswegen immer schön mitdenken.
Ja, aber selber schuld, wenn du nicht zu mir zur Information kommst und die ganze Zeit woanders rumläufst, ne, dann musst du dich dann nicht wundern, wenn ich dich ausrufen lasse. Also
immer schön zur Kasse.
Für die
Kasse
Zukunft
gehen.
Weißt du Bescheid.
Genau.
Ja.
Alles klar, genau. Bis dann.
Okay, macht's gut, tschüss.